und durch den wir eben gelernt haben, dass dann später ein bedeutender Franzose, Ludwig Strauss, viel ausführlicher und präziser ausgeführt hat, grundsätzlich mal zu denken, dass es in manchen Gesellschaften etwa den katholisch geprägten im Prinzip erlaubt ist, für mich als Mann oder als Frau jeden zu heiraten, der zwei Bedingungen erfüllt. Erstens vom anderen Geschlecht zu sein und nicht der Gruppe anzugehören, die unter das Inzesttabu fällt. Und zweitens, katholisch geprägt, darf er oder sie nicht mein Cousin sein. Wenn, dann muss ich zum Bischof gehen und das Gesetz anhalten. Gut, es gibt also solche Gesellschaften. Es gibt aber viel häufiger das genaue Gegenteil. Es gibt viel häufiger Gesellschaften, in denen gesagt wird, du sollst dein geschlechtliches Gegenüber per Heirat dir aussuchen, genau aus all jenen Dutzenden von Personen, die du von deiner Terminologie her Cousin nennst. Und wenn du den anderen als deinen Cousin oder deine Cousine heiratest, dann heiratest du falsch und schlecht. Also Gesellschaften von ihrer Verwandtschaftsorganisation her danach anzuschauen, welche Heiraten erlaubt und verboten sind, das also hat uns Radcliffe Brown als erster nahegebracht. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Ja, ich würde sagen, sogar der wichtigere als die Deszendenz und die Abstammung, die eine reine Hinwendung auf die Vergangenheit ist, während das Eingehen neuer Beziehungen zu Menschen vom anderen Geschlecht ja etwas ist, was eher die Zukunft betont oder betonen sollte. Damit machen wir mal einen Punkt bei Radcliffe Brown und kommen zu Malinowski. Und ich frage noch zu Radcliffe Brown.
Die verschiedenen Segmente haben die gleiche Struktur jeweils. Da bin ich ungefähr am Bildschirm und dann die Daten. Ich habe eine Verbindung zwischen den Segmenten.
Ja, die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen den Segmenten, ist sehr berechtigt. Die hat Radcliffe Brown selber sich nicht gestellt, aber Ethnologen nachgeben. Ich werde darauf noch eingehen, aber ich will nur kurz dieses vorwegnehmen und auf Ihre Frage eine Antwort geben. Genau danach hat man dann auch verschiedene Segmente der Gesellschaft unterschieden, indem man gesagt hat, es gibt solche mit einem Kopf, Kephalos auf Griechisch. Dazu kann man also kephale segmentäre Gesellschaften sagen, das wären Halbwegsbewahrung. Und dann gibt es akephale segmentäre Gesellschaften ohne eine Zentralinstanz. Und danach etwa könnte man segmentäre Gesellschaften unterscheiden. Eine zweite Verbindung zwischen einzelnen Segmenten, die nicht im soziopolitischen Bereich liegt wie hier, wäre aber sicher das von Türkheim betonte Element der gemeinsamen Glaubensvorstellungen und Ritualen, die alle Segmente miteinander teilen, ebenso wie in der Regel die Sprache. Jetzt habe ich zwar noch vorhin eine Hand gesehen, aber die habe ich jetzt aus den Augen verloren. War das nicht weiter oben? Gut, dann hat sich das vielleicht sowieso jetzt noch diese erste Frage übrig. Malinowski ist zunächst griffiger, lebendiger zu lesen. Daher habe ich pädagogischen Trick auch den schwierigeren an den Anfang gestellt, wo sie noch bei Kräften sind. Und jetzt, wo sie erschöpft sind, kommt das Leichte. Klug. dass was Malinowski auszeichnet, und das sollte man gerade im Nachhinein nicht unterschätzen, ist einfach, dass er populär geschrieben hat. Er hat gut geschrieben, er hat flüssig geschrieben und er hat sich nicht nur um eine leserliche Sprache für die breite, auch nicht intellektuelle Öffentlichkeit bemüht im Englischen. Er hat sich zugleich auch bemüht, die wichtigsten seiner Werke in Übersetzungen herauszubringen. Die deutsche Übersetzung mancher seiner Werke hat er selber geschrieben. So sehr war es ihm dann Anliegen. In einer Zeit, wo wir alle gefordert sind, mehr mit unseren Einsichten an die Öffentlichkeit zu treten, sei es im angewandten Bereich, sei es im Grundlagenbereich, sei es in NGOs oder in der Politik, wo auch immer, denke ich, ist das schon mal in der Hinsicht ein guter Lehrmeister, der Malinowski, dass ihm das von Anfang an ganz, ganz wichtig war. Sie können fast jede beliebige Schrift von Malinowski heute noch nehmen und mehr oder minder flüssig runterlesen. Das ist bei Boas kaum möglich, bei Radley Brown kaum möglich. Bei Malinowski eben schon. Und das, finde ich, ist ein Verdienst eigener Art, dass es diese Tradition bei uns einfach gibt und in anderen Fächern weniger. Darauf, glaube ich, kann man auch etwas stolz sein, auch wenn man mit den Inhalten keineswegs übereinstimmen muss, aber dieses Bemühen, Wissenschaft nicht nur für wenige Eingeweihte zu betreiben, sondern sie interessant zu machen für eine breite Öffentlichkeit, die schließlich ihre Steuern zahlt dafür, dass das Ding halbwegs rennt, das finde ich ist schon eine wichtige Geschichte. Und so gesehen meine ich auch, dass die großen Bestseller von Malinowski eben durchaus es auch heute noch verdienen würden, in ihrem Büchergastenleben zu stehen. Etwa die Argonauten des westlichen Pazifik oder das Buch mit dem unsäglichen und uns heute die Schamesröte in die Wange treibenden Titel The Sexual Life of Savages in Northwestern Melanesia. Das ist nämlich auch das, was er selber ins Deutsche übersetzt hat, und daher ist auch dieser Titel seine Verantwortung. Da merken Sie natürlich schon, dass da Exotik, Voyeurismus, ein bestimmtes Liebäugeln mit einem von erotischen Trugbildern durchgeisterten Medienmarkt schon eine Rolle spielt, eine ganz entscheidende. Malinowski war als Krakauer mit polnischer Muttersprache, aber sehr guten Deutschkenntnissen aufgewachsen, Bürger der Habsburgermonarchie, und Sir Ernest Denner sagt dadurch beflügelt, dass er sich selbst immer als loyal subject of Emperor Francis Joseph bezeichnet hat. Ernest Denner sagt dadurch beflügelt also, dass Krakau eigentlich bis 1914 ein intellektueller Vorort von Wien war. Malinowski daher auch nur im Kontext der Habsburger Monarchie zunächst verstanden werden kann. Als jemand, der beeinflusst war vom naturwissenschaftlichen Empirismus, der in Wien in jenen Jahren ausgearbeitet wurde, unter dem Kreis des naturwissenschaftlichen analytischen Philosophen Ernst Mach, den man als in Österreich studierender Mensch ohne dies kennen sollte. Ernst Mach, Empirio-Kritizismus, kritischer analytischer Empirismus, ein ganz starker Einfluss auch auf den jungen Malinowski in Krakau. Ebenso wie die Linguistik, die von seinem Vater, der Linguist war, der ihn schon frühzeitig geprägt hat. Es ist der beginnende, ja, wie sagen wir dazu? Positiv würde man sagen, aus heutiger Sicht, das beginnende Unabhängigkeitsstreben der nicht deutschsprachigen Völker in der untergehenden Donaumonarchie. Negativ könnte man sagen, der rabiate Sezessionismus, der allmählich die Donaumonarchie in den Untergang führt. Jedenfalls ist es der Nationalismus in der untergehenden Donaumonarchie, der Malinowski zutiefst beunruhigt und wo er sich denkt, innerhalb dieser untergehenden Zustände im Habsburgerreich kann ich nicht gut verstehen, was Völker miteinander eigentlich gemeinsam haben und was sie unterscheidet. Und noch was fällt mir hier auf, wenn die verschiedenen Nationalisten in der untergehenden Donaumonarchie, Polen und Tschechen und Slowaken und deutschsprachige Österreicher und Ungarn und so weiter, gegeneinander argumentieren, dann verwenden sie als Prügel, um aufeinander loszugehen, in der Regel immer eins, und das ist die Geschichte. Daher, der eine wichtige Beitrag in theoretischer Hinsicht von Malinowski, der vom Bestand geblieben ist in der Social Anthropology und in der sozialanthropologischen Tradition unseres Faches in Europa, Sozialanthropologie und Geschichte sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist kein automatischer Bestandteil des anderen. Bevor ich mich historischen Erklärungen zuwende, mache ich es einmal ohne. Ein Ding muss in der Gegenwart funktionsfähig sein, um existieren zu können. Was vor 120 Jahren damit war, erklärt mir die Gegenwart nichts. Ein Ding muss in sich aus seinen heutigen Funktionen und Zwecken erklärbar sein. Ist die Grundthese des Malinowski. Aus dieser frühen und sehr negativen Bekanntschaft mit der Instrumentalisierung von Geschichte für nationalistische Zwecke. So sehr im deutschsprachigen Raum, gerade auch in Wien, die Geschichte also immer etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges war, zur zentralen und substanziellen Eigendefinition von Ethnologinnen und Ethnologen, so sehr muss uns das klar sein, dass wir von der britischen oder auch von der französischen Tradition herkommen, die wir mittlerweile, wie ich eingangs betont habe, ja auch schon zum Glück sehr stark internalisiert haben, wenn auch nicht unkritisch. Dass aus dieser Tradition heraus Geschichte nichts Nahes und Selbstverständliches ist, sondern etwas, das man mit Skepsis behandelt, wenn es das erste Erklärungsmodell ist. Warum? Aus dem Missbrauch des Historischen zur Erklärung des Kulturellen, den alle nationalistischen Traditionen in Europa im 20. Jahrhundert betrieben haben. Sind ja nicht nur die rabiaten polnischen Nationalisten oder Sezessionisten, mit denen Malinowski sich in seiner Jugend herumschlug, die sagten, Deutschsprachiges ist schlecht, Russischsprachiges ist schlecht, die polnische Erde gab es schon im 7. Jahrhundert als heilige Erde und sie muss wieder befreit werden. Das war noch harmlos gegenüber allen anderen Nationalismen, die danach kamen, wie Sie wissen. Malinowski, das ist ihm anzuregen, hat aus dieser Jahrhunderte heraufbeschwörenden Instrumentalisierung des historischen für nationalistische Zwecke, also eine ganz grundlegende an naturwissenschaftlichen orientierte Ablehnung gemacht, die in dieser Radikalität, das sage ich schon gleich gerne auch dazu, damit Sie nicht mit unwohlen Gefühlen nach Hause gehen, die in dieser Radikalität heute sicher übertrieben ist, aber die damals mal als deutlicher Markierer heilsam, notwendig und sinnvoll war. Wenn ich also in hier und jetzt, ob es jetzt das Jahr 1918 oder das Jahr 2003 ist, mich mit kulturellen Phänomenen auseinandersetze, egal ob sie angenehm, unangenehm, schön oder hässlich sind, dann verlangt das Prinzip der Social Anthropology als erstes und wichtigstes sozusagen das Gegenteil dessen, wo das Gegenteil von dem, in dessen Geist man im deutschsprachigen Raum erzogen wird. Im deutschsprachigen werden sie in der Regel dazu erzogen, bei jedem X und bei jedem Y und bei jedem Z zunächst einmal Jahrhunderte zurück zu marschieren und zu untersuchen, woher kommt das und wie hat sich das ursprünglich entwickelt und wie hat sich das weiterverwandelt, bis sie dann irgendwann endlich erschöpft in der Gegenwart landen. Dann sind sie so erschöpft, dass sie glauben, sie haben eine Erklärung. Sie haben aber keine Erklärung, sie haben eine Beschreibung dessen, was war. Das, was war, erklärt aber nicht das, was ist. Das ist ein logischer Rückschluss. Das, was ist, muss auch aus dem Gegenwärtigen heraus erklärt werden, nämlich daraus, dass es hier und jetzt irgendwelche Zwecke und Notwendigkeiten erfüllt. Und diese Betonung auf Zwecke in der Gegenwart ist bei Malinowski noch stärker als bei Rettinger Brown, eben auch das, was sie mit Funktion meinen. In der Gegenwart verankerte Zwecke. Und daher die Tradition des Funktionalismus. Bevor Malinowski nach London geht, hält er ein Semester lang Station in Leipzig, da ist ein gewisser Wilhelm Wundt, der Völkerpsychologie unterrichtet und der Malinowski sicherlich anregt, sich näher mit Psychologie auseinanderzusetzen. Seine wichtigste Auseinandersetzung ist allerdings nicht mit der in aktiver Hinsicht später dann nicht über Wilhelm Wundt verlaufen, sondern über Sigmund Freud, vor allem über seine kleine Schrift The Father and Trimmed Psychology, London 1927. Im Übrigen lernte er an Sigmund Freud eben auch persönlich über viele Oster- und Sommerurlaube, die sie gemeinsam in Südtirol durchführten, kennen. Ja. 1914 gibt Malinowski auf den berühmten Tropian-Inseln nordöstlich von Algemea, noch immer mit einem K&K-Pass. Und als er dort begann, auf den Tropian-Inseln, konkret auf der Insel Kirikina, seine Weltforschung durchzuführen, brach der Erste Weltkrieg aus. Malinowski war Staatsbürger eines Kriegsgegners und wurde interniert. Er konnte sich aber so einrichten, dass seine Internierung genau dort stattfand, wo er seine Weltforschung ohnehin machen wollte, sodass er dann sehr lange Zeit eben auf Kirikina im Dobrian-Archipel interniert blieb, sich täglich oder wöchentlich melden musste bei den britischen Kolonialbeamten und ansonsten über eine sehr, sehr lange Zeit Weltforschung vor Ort betrieben. Länger als irgendjemand vor ihm oder zu seiner Zeit. Damals hat Malinowski dann schon ein Prinzip gemacht, an das wir uns, soweit es geht, halten. Der langwährende Feldforschungsaufenthalt vor Ort ist also dadurch, dass Malinowski aus einer Not eine Tugend machte, zu einem Kernstück unserer empirischen Erhebungsmethoden geworden. Der langanhaltende Feldforschungsaufenthalt vor Ort heißt was Bestimmtes. Und auch wenn Sie von anderen Kollegen und Kollegen an diesem Institut vieles andere dazu hören, so bitte ich Sie doch einigermaßen ernsthaft und unironisch meine diesbezüglichen Aussagen nicht gleich wieder zu vergessen. Andere Kolleginnen am Institut und anderswo betonen bei Feldforschung, dass das sehr viel mit Interviews zu tun habe oder mit Reisen oder mit dem Internet. Ich meine, zunächst einmal sollte man schon auf das ABC-Wert legen, und das ABC hat nichts mit Internet und mit Reisen und mit Interviews zu tun. Das ABC der Feldforschung heißt Participant Observation, teilnehmende Beobachtung. Teilnehmende Beobachtung heißt teilnehmen und beobachten. Es ist manchmal so, wenn ich manchen Kollegen zuhöre, in Wien und anderswo, denke mir, man muss das so erklären wie Kindergartenkinder. Teilnehmende Beobachtung heißt zum Beispiel nicht, dass ich, der Feldforscher, dauernd rede. Ja, sondern dass ich, der Feldforscher, gefälligst den Mund halte und zuhöre, was die anderen sagen, vor allem was sie untereinander sagen. Teilnehmende Beobachtung heißt eben auch nicht, dass ich irgendwo sitze und rede, sondern es heißt teilnehmen. Das heißt mitarbeiten, sich auch die Hände vielleicht da oder schmutzig machen beim Garten ernten. Mithelfen oder beim Kinderpicking mithelfen oder beim Fischen gehen. Teilnehmen heißt eben teilnehmen und nicht Kaffee trinken. Beobachten heißt zuschauen und zuhören, bescheiden sein und sich nicht durch ständiges Plaudern und Plappern in den Vordergrund spielen. Teilnehmende Beobachtung heißt also nicht von vornherein sehr vieles, sondern es ist in erster Linie etwas ganz Bestimmtes. Lange, bescheiden, vor Ort mitleben und dabei sein im Alltag. Und den anderen da oder dort, wo sie einen oder eine brauchen können, helfen. Mit dem, was sie tun. Bevor wir uns also großmächtige Gedanken machen über komplizierte soziologische Interviewtechniken, würde ich auch alle unsere Kollegen und nicht nur die Kollegen von der Soziologie gerne einladen, sich lange vor Ort in einem kleinen Dorf am Ende der Welt aufzuhalten und dort den Alltag der Betroffenen so gut es geht und so gut Sie es natürlich auch akzeptieren und gut finden, mit Ihnen zu teilen. Dazu gehört dann, dass man die einheimische Sprache lernt, etwas, das Ethnologen heutzutage allzu gerne irgendwie vergessen oder kommen, die können eh alle Englisch, weil es gibt ja ein TV oder so. Weit gefehlt. Setzen Sie sich selbst in einem Land wie Indien, das eine sehr lange britische Kolonialvergangenheit hat, einmal in ein Dorf und hören den Leuten beim Reden zu. Sie haben deswegen, die reden alles Mögliche miteinander, nur nicht Englisch. Von arabischen oder chinesischen oder anderen Regionen der Welt ganz zu schweigen. Also so globalisiert ist die Welt noch nicht, dass sich dieses zweite Prinzip neben dem langen Vorwort dabei sein, nämlich zweitens die Sprache der Betroffenen lernen, bereits erledigt hätte. Und diese Basics, Sitz, eben nicht zwei Wochen und dann muss ich schon mal die Seite des Geography machen und daher leider wieder in die Hauptstadt fahren, sondern 4 Monate, 6 Monate, 8 Monate, bis zum Optimum eines Jahres ist im Prinzip schon nach wie vor das, was wir unter Weltforschung im Sinne der Anthropologie verstehen. Man muss nicht 3,5 Jahre wie Malinowski dort sein, aber 8, 9, 12 Monate finde ich unbedingt notwendig, schon allein um einen Jahreszyklus mitzukriegen. Eben 4 Jahreszeiten habe ich nicht 2. Schon allein um all die Unabwägbarkeiten wie Unglücksfälle, Krankheiten, Tod, Überschwemmungen, die das Leben einfacher Menschen betreiben können, eher durch Zufall, als dass man es planen könnte, zu erfahren. Insofern ist die teilnehmende Beobachtung als Kern der ethnografischen Feldforschung schon etwas, was man verteidigen kann und muss. Es ist klar, es gibt heutzutage nicht mehr für so viele Studierende so viele Finanzierungsmöglichkeiten, um diese Art von Feldforschung zu machen. Aber ich für meinen Teil beharre schon darauf, dass sie bis zu diesem Grad das Ideal, das anzustreben wäre, bleibt. Und wenn man es nicht für die Diplomarbeit machen kann, das stimmt, das geht nicht, dann doch für die DIS. Und wenn man keine DIS machen will, dann vielleicht später mal für eine eigene Feldforschung. Also man sollte sich das nicht schenken. Es ist einer der wenigen Möglichkeiten, um tatsächlich den Alltag von anderen intensiv kennenzulernen. Und das hat nun mal Malinowski der Ethnologie mehr beigebracht als Franz Boas, der sich eben doch zu stark auf sein eigentliches Paradethema der Sprache konzentriert hat und das alltägliche Teilnehmen vor Ort ein bisschen zu stark in den Hintergrund gerückt. In theoretischer Hinsicht hat Malinowski einiges versucht bei seinen Forschungen über die Kobriander, etwa in seiner Arbeit über der Farbe und Primitive Psychology, hat er herausgearbeitet, dass die Geschichte, die Sigmund Freud für europäische Gesellschaften rund um das Thema des Ödipus-Komplexes erarbeitet hatte, so für andere als europäische Gesellschaften nicht stimmt, weil die Mehrheit der nicht-europäischen Gesellschaften dem Vater nicht diese autoritäre und alleinige Rolle als Bezugsperson zuwies, wie es damals in den europäischen Gesellschaften der Fall war. Und weil es eben Gesellschaften gibt, wie auf Dorian, die patrilinear sind und wo der Vater nicht einmal zu seiner Gruppe gehört wie das Kind, sondern zu der seiner Schwester. Während das Kind mit Mutter und ihrem Bruder in einem Haushalt lebt und dabei die Mutter die Hauptrolle spielt und der Mutter die wichtigste männliche Bezugsperson ist, vor allem mit Autorität nach außen, während der Vater des Kindes eher Spielgefährte als sonst etwas ist. Daher also seine Auseinandersetzung mit Freud, wie gesagt, nach Hochgradig-Analyse, die zieht zu schnell globale Schlussfolgerungen über die Natur des Menschen, ohne die Unterschiede zwischen den Kulturen genügend zu berücksichtigen. Ein wichtiger Beitrag von Malinowski damals in seiner Zeit, um die Euphorie rund um die Psychoanalyse ein bisschen in die Schranken zu weisen und zu sagen, hoppla, vieles, was da über Sexualität, Geschlecht, Vater, Mutter, Kind gesagt wird, das liegt aber so wirklich nur für Europa und nicht für andere Kulturen. Ganz abgesehen davon, dass es in anderen Kulturen die Sexualität nicht immer so und auf diese Weise unterdrängt wird und unterdrückt wird wie Europa der Jahrhundertwende, etwa dazu sein berühmtes Buch, das Geschlecht der Verliebten in der Testperlesen, etwa eben dort, wo die Jugendlichen von der Pubertät bis etwa zum 17. 18. Lebensjahr einen geschützten Raum in Form des Jugendhauses haben, in dem sie Sexualität ausprobieren können und sollten. Und danach eben in die Phase der verheirateten Menschen und der Ehe übergeführt werden, wo sexuelle Treue schon verlangt wird, aber eben nach einer Phase, in der das Experimentieren und Ausprobieren von der gesamten Gesellschaft gefördert und unterstützt und geradezu als notwendiger Übergang passiert wird. Einen letzten Punkt darf ich noch bei den positiven Errungenschaften von Malinowski erwähnen, weil es ohne dieses wirklich nicht geht. Das ist der berühmte Kulturhandel, das Gegenstück zu dem in gewisser Weise, was Boas bei den Quartiertel, den Bella Coola, den Zimtschian und den Haider, wie Sie mittlerweile wissen, unter dem Thema des Potlatsch erarbeitet hatte. Große zeremoniale Gaben, zeremoniale Austauschformen von Geschenken sind also das Thema seiner ersten großen Monographie, des Landes der Aeronauten des westlichen Pazifik, die man zeigt, dass es eben zwischen den Segmenten des Radcliffe Brown, zwischen den verschiedenen Teilen der Gesamtgesellschaft, die auf den verschiedenen Koralleninseln leben, ein soziales Band gibt. Und dieses soziale Band ist der Kula, der rituelle Tausch von Prestige-Effekten, die keinen unmittelbaren Nutzen haben für diejenigen, die sie erhalten, sondern die nur dazu da sind, um die sozialen Bande mit denen, von denen man sie bekommen hat, aufrechtzuerhalten und zu bekräftigen, was zugleich eine Verpflichtung enthält, ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt, der nicht zu kurz und nicht zu lang sein darf, etwas ähnlich Nutzloses auch wieder zurückzugeben. Und so gesehen verbinden die verschiedenen Inseln eben Bande von Geschenkflüssen, die teils in dieselbe, teils in die gegenwärtige Richtung gehen und die das Ganze eben auf dem Weg von nutzloser Freundschaft einmal im Inneren festlegen. Insofern ist diese Gabe natürlich nicht zwecklos, wie Malinowski besessen vom Thema des Zweckes sich behält, zu betonen. Es ist nur so, dass der Einzelne unmittelbar mit dem Zeug nichts anfangen kann, aber der Zweck der Sache ist ein gesamtgesellschaftlicher, eben den Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft immer wieder aufs Neue zu betonen und zu stärken. Daneben sieht auch Malinowski, der an sich keines Rückzeitkritiker des modernen Kapitalismus oder der Marktwirtschaft war, dass es da was gibt, was anders ist als in der Marktwirtschaft. Es gibt Handel ohne Gewinn. Es gibt Geschenkaustausch, ohne dass diejenigen, die hier wie die antiken Argonauten von einer Insel zur nächsten fahren, einen unmittelbaren ökonomischen Profit aus dem Ganzen schlagen können. Es gibt also einen nicht gewinnorientierten Geschenkhandel. Und das ist eine Einsicht, die von Malinowski ebenso wie von Boas, von den sesshaften Jägern und Sammlern der Westküste Nordamerikas, ebenso wie von den gartenbauenden Inselbewohnern der Südsee, dann die gesamte Wirtschaftstechnologie und das gesamte ökologische Denken durchflutet. Es hat also in dieser ersten Generation, und jetzt komme ich schon auch unter Rücksichtnahme auf meine Stimmbänder, so weiter zum Schluss. Es hat also aus dieser ersten Generation von ethnologischen Autoren schon eine ganz entscheidende, grundlegende Fundierung des ethnologischen Weltbildes gegeben, wenn Sie so wollen. Von Radcliffe Brown her die Einsicht, es gibt Gesellschaften ohne Staat und die funktionieren gut. Von Malinowski die Einsicht, es gibt Wirtschaften ohne Profit und auch das funktioniert gut. Danke.